Es gibt ganz, ganz viel, was außenrum auch noch eine riesige Rolle spielt. Informationen verteilen, die richtigen Dinge nach draußen bringen, analysieren, Daten. Also dieses ganze Thema KI wird in der Cybersicherheit eine riesige Rolle spielen. Also da wieder technische Fähigkeiten, aber nicht jeder muss ein Hacker sein. Ich hätte gerne ein paar Philosophen dabei und ein paar Psychologen und ein paar Biologen. Ich glaube, wir haben genug Platz für alle, die sich darin engagieren wollen. Und man kann das auch gut lernen, was man da braucht.
Hallo und herzlich willkommen beim IT Girls Talk. Ich bin Lena und jede Woche sprechen wir mit bemerkenswerten Frauen, die in der IT-Branche Wellen schlagen. Wir tauchen ein in ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge, um dich zu ermutigen, deinen eigenen Weg in der Tech-Welt zu gehen. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem inspirierende Geschichten auf Technologien treffen. Ein besonderer Dank geht wie jede Woche an unseren Sponsor Randstad Digital, deinem Arbeitgeber für IT-Transformation, ohne den dieser Podcast gar nicht möglich wäre. Und los geht's. Eine Frage zu Beginn. Hört ihr euch gerne True Crime Podcasts an? Denn laut Analysen sind 93% der True Crime HörerInnen Frauen. Eine Frau, die sich tagtäglich mit True Crime im Tech-Bereich beschäftigt, ist Claudia Plattner. Sie ist Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. In unserem Gespräch sprechen wir über ihre Aufgaben und echte Kriminalfälle. Außerdem gibt sie euch Tipps für den Einstieg im Bereich Cybersecurity. Du willst Tech mit True Crime verbinden? Dann hat Xisa eine Jobempfehlung für dich in unserer Kategorie Code Your Career. Anna, was ist denn der Fakt der Woche?
Hi, ich bin's wieder, Anna. Ist es nicht spannend, dass künstliche Intelligenz eine doppelte Rolle in der Cybersicherheit spielt? Zum einen trägt sie nämlich zur Verbesserung der Erkennungs- und Abwehrsysteme bei. Zum anderen aber ermöglicht sie es Cyberkriminellen, schnellere und komplexere Angriffe zu entwickeln.
Hallo Claudia, vielen Dank, dass du Teil unseres Podcasts bist und heute hier bist.
Hallo Lina, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Dankeschön für die Einladung.
Du bist Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Jagst du also richtige Verbrecher oder was ist deine Aufgabe als Präsidentin des BSI?
Ja, so ungefähr. Aber tatsächlich für das Jagen der Verbrecher sind meistens die Kollegen hier vom BKA, von den LKA zuständig. Das heißt, die kümmern sich um Cybercrime auf der Täterseite. Das BSI macht das im Prinzip auf der Opferseite. Das heißt, wir versuchen zu schützen, dafür zu sorgen, dass die erst gar nicht angegriffen werden, wenn sie angegriffen wurden, ihnen wieder auf die Beine zu helfen. Also wir kümmern uns vor allen Dingen um die Opfer, wohingegen die Kollegen von den Polizeien sich dann halt eher um die Täter kümmern und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Aufgabenteilung. Ganz kurz, kleine Zwischenmeldung, ich bin ein bisschen erkältet, ich komme gerade direkt aus Washington, ich bin hier in einem Motelzimmer bin ein bisschen durch. Also insofern, was ihr hört, ist eine etwas belegte Stimme und ich bin nicht hundertprozentig fit, aber ich bin trotzdem sehr happy hier zu sein und ich hoffe, ihr seht's mir nach.
Das kriegen wir auf jeden Fall trotzdem hin. Vielleicht kannst du ganz kurz, du hast es gerade schon beschrieben, Täter-Opfer-Seite, was Cybersecurity eigentlich ist. Also was passiert da? Was sind so typische Fälle, mit denen du dich beschäftigst oder die du versuchst zu verhindern?
Ja, das sind viele, wenn ich das erstmal so sagen darf. Das ist ja unser Problem, ne? Wenn es ein Einzelfall wäre, naja, dann wäre das tragisch für die Betroffenen. Das ist es immer. Es ist immer persönlich und es ist immer tragisch. Aber dann wäre es noch kein gesamtstaatliches Problem. Aber wir haben tatsächlich ein gesamtstaatliches Problem, einfach weil es so viele sind. Also was uns total umtreibt, ist im Unternehmensbereich Ransomware-Angriffe. Das ist wirklich unser dringendstes Problem. Nicht das größte, aber das dringendste. Das heißt, hier Firmen oder Institutionen, die angegriffen werden, wo einfach Hacker in die Systeme eindringen, die quasi lahmlegen, indem sie es verschlüsseln, vorher noch Daten abziehen und dann ein Lösegeld erpressen. Entweder für, dann verspreche ich dir, deine Daten nicht zu veröffentlichen oder aber eben sozusagen dir den Schlüssel wiederzugeben, damit du deine Daten wieder entschlüsseln kannst. Und das ist ein Riesenthema, das macht uns richtig, richtig Stress.
Du hast gerade schon gesagt, dass es ein Thema ist für den ganzen Staat. Was ist die Bedeutung denn für Deutschland, also im Bereich Cybersecurity? Wird der Staat auch angegriffen?
Ja, der Staat wird auch angegriffen. Also wir haben Angriffe auch auf staatliche Institutionen. Die ganz bekannten, die wir alle kennen, sind die Angriffe auf die Kommunen. Das ist ein Riesenthema. Wir hatten hier den Südwestfalen-IT-Angriff. Da waren 72 Kommunen, in denen man nicht mehr sein Auto zulassen konnte, in denen man nicht mehr heiraten konnte. Also wirklich eine ganze Menge mit ganz konkreten Auswirkungen für das Leben der Menschen. Services standen nicht mehr zur Verfügung. Wir haben Angriffe auf Parteien. Wo versucht wird, durch sogenannte Hack-and-Leak-Operationen, man dringt dort ein, versucht Informationen abzugreifen, die dann wiederum mit irgendwelchen Narrative zu verspinnen und im Prinzip Menschen zu diskreditieren, Parteien zu diskreditieren. Also das ist schon ziemlich heftig, was da draußen passiert. Und das sind Themen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen und wo wir versuchen, dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht so weit kommt. Oder aber wenn es denn dann auch passiert ist, doch zu helfen, damit dann möglichst schnell wieder sozusagen alle Systeme laufen und alles wieder in Anführungsstrichen Normalzustand weiter produktiv ist.
Ja, ich erinnere mich daran, als ich mich für meinen Master beworben habe, war eine der Unis, ich weiß gar nicht mehr welche genau das war, aber auch von einem Hackerangriff betroffen, sodass man sich auch nicht mehr über das Portal und gar nichts bewerben konnte. Also alles wieder per Mail und per Post irgendwie erfolgen musste. Und da will ich mir auch nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist, alle Master und oder Studienbewerbungen und so wieder händisch irgendwie zu sortieren. Also ja, ich hatte auch schon mit dem einen oder anderen Hackerangriff irgendwie zu tun.
Ja, das ist Wahnsinn, oder? Also es ist wirklich krass, was für einen Schaden das anrichtet. Und deswegen ist mir immer so wichtig, Leute, habt Backups, übt, wie man die wiederherstellt. Sorgt dafür, dass ihr das nicht zu Fuß machen müsst. Es ist echt wichtig, weil früher oder später erwischt es echt quasi jeden und jede. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich darauf vorzubereiten. Wenn es denn dann soweit ist, man hat das durchgespielt, man hat das geübt, dann bleibt man da auch ziemlich cool und dann weiß man auch, ja, war jetzt nicht gut, aber wir kriegen das wieder zusammen hin. Und ich glaube, das gibt viel Sicherheit in der Situation. Ich kann es echt nur empfehlen. Es ist sogar billiger. Das ist gleich der nächste Punkt. Es ist billiger, sich vorzubereiten, als nachher irgendwie ein Lösegeld zahlen zu müssen oder dann wirklich zu Fuß, wie du es gerade gesagt hast, das alles Stück für Stück wieder aufbauen, weil das kannst du dir am Ende des Tages eigentlich gar nicht leisten.
Das heißt, ihr als BSI nimmt quasi eine beratende Rolle ein. Also ihr beratet Unternehmen, staatliche Institutionen, wie sie es verhindern können, was sie dann in dem Fall tun können. Oder bietet ihr auch eigene Technologien oder so an, die die Unternehmen oder die Organisation schützen können?
Also primär machen wir tatsächlich wirklich den Beratungsteil, wo wir versuchen aufzuklären. Wir machen aber sehr, sehr viel mehr auch noch. Dass wir selber Produkte entwickeln und selber Tools bauen, das ist eher ungewöhnlich. Gibt's auch in Einzelbereichen, aber ist eher ungewöhnlich. Meistens geht's wirklich los mit, kleinerem Rahmen. Das heißt, wir versuchen uns ein Bild zu machen, wo sind die Probleme, was sind die Sicherheitsthematiken, versuchen da entsprechend daraus dann Vorgaben, Anforderungen zu entwickeln, also unser Grundschutz oder auch so technische Richtlinien und sowas. Oder eben halt auch Informationen, so Handreichungen, damit die Leute wissen, wie kann ich mich denn jetzt schützen. Das versuchen wir zu machen. Dann überprüfen wir das zum Beispiel in Produkten, wurde das sauber verbaut, da gibt es dann Zertifizierungen oder wir reden über Standards. Bis hin zu, wir gucken in Organisationen auch wirklich eine Aufsichtsrolle. Wir haben ja auch eine Aufsichtsrolle sogar. Das heißt, wir gucken da sogar rein. Was machen die da? Ist das ordentlich umgesetzt? Und zu guter Letzt dann eben halt unsere Cyber Operations, wenn man so will. Das ist da, wo auch das Lagezentrum ist, wo 24/7 auch wirklich gearbeitet wird. Und da gucken die Leute einfach, wie ist gerade die Lage? Wer hat gerade ein Problem? Wo müssen wir helfen? Wo muss was gemacht werden? Also das ist so eine ganze Wertschöpfungskette, die sich da so durchzieht. Das Feld ist riesig und sehr, sehr breit mit ganz, ganz vielen Themen.
Ja, aber klingt super spannend. Was sind denn, also du hast gerade schon gesagt, also wir haben einmal sozusagen den Geldaspekt, also das Lösegeld zum Beispiel erpresst wird, dann natürlich staatliche Interessen, also das heißt Parteien oder so werden gehackt und diskreditiert. Was treibt diese Gruppen noch an? Also gibt's da staatliche auch Cyberkriege, sozusagen staatliche Gruppen, oder sind das eher wirklich, ich sag mal, Privatpersonen, die halt wirklich das Geld pressen wollen?
Ich befürchte, es ist beides. Also wir haben, was wir auf jeden Fall sagen können, ein Großteil der Angriffe kommt aus dem Ausland. Das ist leider so. Und die sitzen teilweise oder größtenteils in Ländern, da kommst du nicht dran. Das heißt, das sind Menschen, die eigentlich keine Strafverfolgung fürchten müssen, die damit eine Menge Geld verdienen. Und für die das einfach relativ einfach ist, uns anzugreifen, weil wir an vielen Stellen immer noch nicht gut genug geschützt sind. So, und jetzt haben wir einfach die Situation, die sitzen in Ländern, in denen sie mindestens mal geduldet werden und wo sie auch wirklich keine Strafverfolgung fürchten müssen. Dazu gehört Russland, dazu gehört China, dazu gehört Nordkorea, dazu gehört Iran. Und die Kette ist noch ein bisschen länger, aber das sind so ein paar der Hauptakteure. Und die Frage, inwieweit das sozusagen eine nur kriminelle Gruppe ist oder organisiertes Verbrechen oder sogar vom Staat gelenkt, vielleicht sogar gewollt, koordiniert, die ist im Einzelfall immer mal ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so. Wir können definitiv feststellen, dass in vielen Fällen es mindestens geduldet ist, in anderen Fällen tatsächlich auch ganz gezielt eingesetzt, wo es eben halt nicht nur um Profit geht, sondern vor allen Dingen auch um politische Einflussnahme. Das heißt, es geht immer auch so ein bisschen darum, darauf zu zeigen, wir als Staat, ja, wir Deutschland, wir sind nicht die einzigen Betroffenen, aber für uns jetzt jedenfalls, wir Deutschland sind nicht in der Lage, unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Unternehmen, unsere Institutionen zu schützen. Das ist das, was die im Prinzip zeigen wollen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Wir können uns sehr wohl schützen, aber nichtsdestotrotz, das Narrativ geht immer wieder genau darum. Dazu kommen dann die ganzen Aspekte von Spionage, politischer Spionage, wirtschaftlicher Spionage. Also das ist ein ganz, ganz großes Themenfeld und wir müssen uns einfach klar machen, dass das heutzutage mit reinragt in den Verteidigungsbereich, in Form von hybriden Bedrohungen, in den politischen Bereich, in den wirtschaftlichen. Also das Thema Digitalisierung und Cybersicherheit hat hier wirklich globale Ausmaße angenommen und ist etwas, was uns, ich befürchte, noch viele Jahrzehnte beschäftigen wird.
Ja. Gibt es dann auch eine europäische Zusammenarbeit, um sozusagen Cyberangriffe zu verhindern?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also Europa hat viel getan hier in letzter Zeit und auch nicht nur Regulierung, sondern tatsächlich auch wirklich in der Zusammenarbeit, in dem, wie wachsen wir zusammen. Also wir haben ganz, ganz viele bilaterale Beziehungen. Klar, also wir sind zum Beispiel sehr, sehr eng mit Frankreich, arbeiten wir eng zusammen mit Holland, mit Dänemark, also mit ganz vielen verschiedenen Ländern, mit Österreich. Es gibt ein Treffen der Deutschsprachigen, wir sind dann zu fünft normalerweise. Die haben sich vor kurzem getroffen auf einem richtig schönen Termin, wo ich leider nicht mit durfte. Das ärgert mich jetzt noch. Es wäre Liechtenstein gewesen, da hätte ich echt Lust zu gehabt. Egal. Unser Vizepräsident war dort und hat mich dort vertreten und er meinte, es war wirklich schön gewesen. Also, so viel dazu. Wir arbeiten auch auf europäischer Ebene ganz, ganz eng zusammen, dann meistens organisiert durch die ENISA. Das ist die europäische Organisation, die da von der Kommission aus die Rolle spielt. Da haben wir dann aber in großen sogenannten Cyber Security Directors Meetings, klingt fancy, haben wir dann noch einige andere Länder mit dabei, also auch außerhalb der EU, die wir dann noch mit einladen. Wir haben definitiv Zusammenarbeit im Rahmen der NATO. Jetzt gerade aus Washington, ich hatte es vorhin erwähnt, komme ich gerade her, ist die sogenannte Counter Ransomware Initiative. Das sind 68 Länder, die sich hier zusammentun, um das Thema Ransomware gemeinsam in den Griff zu bekommen, bis hin zu Geldströme gemeinsam verfolgen. Also da ist wirklich alles dabei, bis hin zu, über welche Bitcoin-Wallets läuft denn das am Ende des Tages und wie kommt man da wieder dran? Also das sind wirklich ganz, ganz große internationale Initiativen und das geht heute auch gar nicht mehr anders. Das macht an den Landesgrenzen nicht halt, das müssen wir zusammen machen.
Sehr gut, dann haben wir jetzt ja schon mal verstanden, wie groß dieser Bereich ist, wie viele unterschiedliche Fälle es gibt und dass es halt wirklich ein globales Problem ist. Unsere Zuhörerinnen hören ja besonders in unserem Podcast rein, um ihren passenden Karriereweg zu finden. Wie sah denn deiner aus und wie wurdest du zur Präsidentin des BSI?
Das ist eine wunderschöne Frage. Dankeschön dafür. Das klingt immer, als wenn man so den LinkedIn-Lebenslauf liest, ja, den man dann da so anschaut, das sieht immer so aus, nach dem Stein kam dann der logische der, dann kam der Baustein, dann kam, das ist alles völliger Quatsch. Also zumindest in meinem Fall war da viel Zufall dabei. Das liest sich zwar geradlinig, aber das war es nicht immer. Und da waren auch immer wieder Zweifel dabei. Das heißt, wenn es darum geht, den eigenen Karriereweg zu planen, ich glaube, das Wichtigste, was man tun muss, ist, ich glaube, Denzel Washington hat das mal gesagt, weiß jetzt nicht, ob der so die Koryphäe auf dem Gebiet ist, aber der hat mal irgendwie gesagt, das Glück kommt schon irgendwann, du musst nur in dem Moment vorbereitet darauf sein. Und ich glaube, das ist eigentlich das Beste, was man da mitgeben kann. In dem Moment, wo was Spannendes passiert, sich drauf einlassen. Wie bin ich's geworden? Ich habe nach dem Studium, da war die Dotcom-Blase gerade geplatzt. Da gab's nicht mal wirklich Jobs. So, und dann bin ich irgendwie nach einem kleinen Ausflug in die Forschung, bin ich bei einem ehemaligen Studienkollegen gelandet, im Finanzbereich. Das war überhaupt nicht mein Thema. Aber der hatte einen Job, ich hatte nichts zu tun und er war ein toller Typ, also haben wir angefangen zusammen zu arbeiten. Er hatte schon eine Firma aufgemacht, da drohte Kunde mit Auftrag. Ich habe geholfen und habe da unglaublich viel über IT gelernt. War nicht geplant, ich habe Mathe studiert, aber dann bin ich wirklich in der IT gelandet und ich werde es nie vergessen, wie er mir am ersten Tag erstmal erklärt hat, wie eine Datenbank funktioniert. Wusste ich ja nicht, woher sollte ich das wissen?
Ja.
Er hat es mir erklärt. Und bin ich lange geblieben, einfach auch, weil es ein cooler Laden war, den gibt's heute noch. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss mal was anderes machen. Ich muss mal irgendwie mich mal um Allgemeinheit kümmern. Ich wollte was zurückgeben. Also öffentlicher Sektor war durchaus eine Überlegung. Hat auch damals mit EU so ein bisschen geliebäugelt, da bin ich aber nicht reingekommen. So, und dann hatte ich mich auch durchaus sehr bewusst auch bei Bahn beworben. Und die haben mich genommen. So, also ich fand immer schon, dass funktionierender öffentlicher Verkehr im Personenbereich, im Güterbereich funktionieren sollte. Ist wichtig, ist auch eine gesellschaftliche Grundpfeiler.
Ja.
Ja, wenn man in der Welt rumfährt, sieht man woanders, wo es eben halt nicht funktioniert, wie wichtig es eigentlich ist. Ne? Und wir nehmen das so selbstverständlich und motzen vor allen Dingen auch die ganze Zeit. Da war ich auch 8,5 Jahre. Bahn ist ein cooler Laden gewesen, also muss ich echt sagen. Da ist auch ganz viel passiert damals in der Systel. Die haben die Transformation gemacht, die haben die Cloud gemacht, weißt du? Und also das war schon eine richtig, richtig gute Zeit. Ja, und dann irgendwann war dann doch nochmal Europa angesagt. Dann hatte ich die Gelegenheit, mich dort zu bewerben, so muss man das formulieren. Ich hatte die Gelegenheit, mich dort zu bewerben mit einem riesigen, großen Verfahren. Und dann haben die mich tatsächlich genommen. Und das war echt, also ich werde es nie vergessen, der Moment war unglaublich. So, und dann war ich da. Und ich war da nur 2 Jahre und hatte auch definitiv vor, da länger zu bleiben. Ich hatte überhaupt keine Ambitionen, da wegzugehen. Und was passiert? Dann bin ich irgendwann auf der Autobahn und plötzlich klingelt das Telefon. Ich gehe ans Telefon, natürlich ne, mit Freisprecheinrichtung, alles gut. Drück auf den Knopf und dann war da ein Anruf. Und dann kam quasi die Frage, ob ich nicht Lust hätte, diesen Job hier zu übernehmen. Es wäre wichtig. So, und dann hatte ich ein echtes Problem, ja. Und weil das es wichtig ist, konnte ich auch sehen. Und dann habe ich eine Weile mit mir gerungen, habe dann aber gesagt, nee, das ist wirklich wichtig, das musst du jetzt machen. Und leiste deinen Beitrag, versuch, was du tun kannst. Und so bin ich im BSI gelandet. Und ich meine, da waren viele Zufälle dabei. Da waren viele tolle Menschen dabei, die geholfen haben. Ja, und jetzt bin ich hier.
Es war tatsächlich bei mir auch so. Es war bei mir auch immer häufig, es hat sich immer zu dem Zeitpunkt gerade irgendwas ergeben. Ja. Und es waren dann auch so Bauchentscheidungen. Also nicht lange Pro- und Kontralisten erstellt, sondern zu dem Zeitpunkt hat es sich richtig angefühlt und war dann in dem Moment auch irgendwie immer die richtige Entscheidung. Und öffnet dann ja auch wieder neue Türen. Also
genau das. Ja. Ja, genau das. Aber so dieses bereit sein, wenn so eine Tür aufgeht, da auch durchzugehen, ja.
Ja.
Klar, manche Türen gehen natürlich auch auf, wenn man sich irgendwie mal damit beschäftigt hat, wenn man Themen kennt, wenn man vielleicht auch mal ein MINT-Fach studiert hat. Ich kann es ja nur empfehlen, ich habe es ja geliebt. Wenn so Türen dann aufgehen, dann halt auch mal zu gucken, ach guck mal, da könnte man jetzt mal durchgehen, dann auch machen, mutig mal einen Schritt nach vorne, sich auch mal zutrauen, auch wenn man das Gefühl hat, dass man noch gar nicht weiß, was auf der anderen Seite ist, vielleicht auch so ein bisschen so, ach kann ich das überhaupt? Ach ist doch egal, die anderen können es auch nicht. Also insofern einfach mit ein bisschen Mut einfach immer wieder durch die Tür durchgehen. Und ich sage immer, ich habe noch nie einen Job angenommen, der nicht zu groß für mich gewesen wäre. Und genau so ist es auch richtig. Man wächst da schon rein. Also den Mut, glaube ich, was Neues zu probieren und sich das auch zuzutrauen, das wäre der einzige Tipp, den ich wirklich geben kann, weil alles andere bei mir war genauso Zufall wie bei allen anderen auch.
Gleich geht's weiter. Kurzer Hinweis, habt ihr schon unsere Spotify-Umfragen gesehen? Öffnet jetzt kurz, während ihr den Podcast hört, die App und stimmt ab. Wir freuen uns außerdem auch immer über Feedback. Gibt es Themen oder Gäste, die ihr euch wünscht, hinterlasst gerne einen Kommentar. Und jetzt geht's weiter zur Folge. Vielleicht noch ein bisschen, um das auch mit Cybersecurity zu verknüpfen. Was sind da denn so Skills, die man mitbringen sollte, um da Karriere zu machen?
Also im Moment kann man fast schon keine Karriere machen, so rum. Weil ganz ehrlich, die nächsten Jahre, wie gesagt, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte, werden wir Menschen in der Cybersicherheit brauchen ohne Ende. Also man muss sich schon Mühe geben, da keine Karriere zu machen. Das wäre jetzt mal so mein persönlicher Karrieretipp. Was muss man mitbringen? Also ich glaube, man muss schon ein bisschen Bock auf die Materie haben. Mhm. Je nach Ausrichtung, ne? Also es gibt die gerne, wie sagt man so schön, aus dem Helikopter springen und dann die Systeme von anderen patchen. Das hat mal ein amerikanischer Kollege von mir gesagt. Das ist eine Sorte Mensch, also den Hacker-Typ, der im Zweifelsfall dann versucht, irgendwelche Command-and-Control-Server down, also runterzunehmen, vom Netz zu nehmen, Infrastrukturen zu zerstören, dann eher auf der Polizeiseite. Den gibt es, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages gibt es auch den Menschen, der in der Lage ist, einem Verbraucherin oder einem Verbraucher zu erklären, wie man sich selber gut schützt, wie Passkeys funktionieren, wie man dazu eine Social-Media-Kampagne macht, wie man einen Podcast mit dir Lena vorbereitet, ja, damit wir uns darüber unterhalten können. Das heißt, es gibt ganz, ganz viel, was außenrum auch noch eine riesige Rolle spielt. Informationen verteilen, die richtigen Dinge nach draußen bringen, analysieren, Daten. Also dieses ganze Thema KI wird in der Cybersicherheit eine riesige Rolle spielen. Also da wieder technische Fähigkeiten, aber nicht jeder muss ein Hacker sein. Also jeder, der mal gut IT gemacht hat, ist mindestens genauso wertvoll. Es gibt ganz, ganz viele Ebenen, auf denen man da tun kann. Genauso wie in der Technologie selber, eben halt auch in den ganzen Feldern außenrum. Das ist überhaupt kein Grund, dass da nur Menschen rein können, die Informatik studiert haben. Ich hätte gerne ein paar Philosophen dabei und ein paar Psychologen und ein paar Biologen. Ich glaube, wir haben genug Platz für alle, die sich darin engagieren wollen. Und man kann das auch gut lernen, was man da braucht.
Ja, wie du schon sagst, das größte Sicherheitsrisiko ist ja meistens der Mensch. Also ich muss ja meinen Eltern auch immer regelmäßig sagen, klickt nicht auf die SMS, klickt nicht auf die E-Mail, schaut euch die Banken-E-Mails bitte dreimal an, ob das wirklich die richtige Bank ist, die euch da schreibt. Also ja, meistens ist es ja wirklich der User vor dem PC, der dann die Sicherheitsfälle auslöst.
Ja, wobei, ich meine, ich denke ja immer noch, wir müssen es auch jetzt Stück für Stück mal schaffen. Ich meine, das wird es immer geben, ja. Also wenn Menschen auf irgendwas draufklicken, das wird es immer geben. Wir müssen lernen, damit so umzugehen, dass wir sensibilisieren, dass es einfach weniger wird. Aber wir werden auch gucken müssen, wie wir Menschen aktiver schützen können. Wie können wir sicherstellen, dass wenn eine SMS von meiner Bank kommt, dass ich mir auch sicher sein kann, das ist wirklich meine Bank und nicht, ne? Der nigerianische Prinz. Der Sohn, den ich nicht habe. Ja. Ich muss dann auch immer lachen, wenn ich dann feststelle, irgendwer sagt wieder, hallo Papa, nee, passt nicht. Ich glaube, wir müssen schon auch nochmal gucken, was können wir auf der Technologieseite dafür tun. Ja? Mhm. Das eine ist immer die menschliche Seite, das andere ist die Technologieseite und wir müssen das beides zusammenbringen und dann kriegen wir auch einen effektiven Schutz hin.
Was machst du denn vor allem, um junge Frauen zu ermutigen, zu ermuntern, zu motivieren, zu enablen, in die IT, vielleicht auch in die Cybersecurity einzusteigen? Was machst du da ganz aktiv?
Du meinst, außer mit dir diesen Podcast machen und alle deine Posts im Internet liken und auf LinkedIn?
Genau, außer uns als IT-Girls zu unterstützen.
Genau, nein. Also ich versuche wirklich ganz gezielt anzusprechen, so gut es halt gelingt. Ne? Also mir ist es ein echtes Anliegen. Mich interessiert auch grundsätzlich auch Nachwuchsförderung, muss auch nicht nur weiblich sein, obwohl das natürlich mir ein Riesenanliegen ist, aber ich durfte jetzt vor kurzem auch bei der Hacking-Meisterschaft durfte ich auch eine Rede halten. Und dann hast du da ganz viele junge Leute vor dir und es macht einen riesen Spaß. Da ist eine Energie, das ist ganz großartig. Denen habe ich zum Beispiel auch ganz wunderbar ins Gewissen geredet, dass sie mehr Frauen brauchen. Es war wirklich erschreckend wenig. Wir machen vom BSI aus eine Kampagne, wo wir versuchen, Nachwuchskräfte auch zu gewinnen und vor allen Dingen auch Frauen dafür zu begeistern, sich bei uns zu bewerben. Wir haben, das darf ich voller Stolz sagen, inzwischen eine Bewerbungsquote von 40% Frauen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ja, ich möchte auch glauben, dass ich zumindest ein kleines bisschen damit auch zu tun hatte mit der Steigerung. Vorher war es ein Ticken weniger. Also das hat viel auch mit aktiver Ansprache zu tun und auch mit dem, das zu einem Thema machen. Also wir haben Kampagnen laufen, wir sagen es an allen Ecken und Enden, wir schaffen gute Arbeitsbedingungen und wir versuchen vor allen Dingen auch zu sagen, Leute, das ist ein echt cooles Thema. Ja, also nicht nur, wir werben im Sinne von, bitte kommt zu uns, erbarmt euch, sondern im Sinne von, es ist echt geil hier. Ja, das macht einfach Laune, was wir hier tun. Das sind echt spannende Themen und es gibt hier so viel zu entdecken und so viel zu tun und vor allen Dingen auch das Richtige zu tun. Und dann, wenn man dann gleichzeitig noch einen Job hat, der sich auch gut mit Familienleben kombinieren lässt, und das gilt für Männer und Frauen, dann ist das nur noch ein Plus. Aber die Aufgaben selber machen schon echt Laune. Hier kann man echt was reißen.
Ja, auf jeden Fall ein Tipp, dem BSI-Account bei Instagram zu folgen. Ist, glaube ich, einer der wenigen Bundesamt-Accounts, den ich folge. Aber ihr macht da echt coolen Content. Und ich habe auch gerade gestern wieder ein cooles Video gesehen, wo Berufe und so vorgestellt worden sind. Also das auf jeden Fall ein Tipp an unsere Zuhörerin. Und wie du schon sagst, deswegen habe ich auch am Anfang diesen Connect to True Crime, weil viele Frauen interessieren sich ja auch für Kriminalfälle und so. Und deswegen finde ich das persönlich auch ein super spannendes Thema halt, wo man Technologie mit Verbrechensbekämpfung verbinden kann und da mal ein bisschen tiefer reinschauen kann. Deswegen habe ich das versucht, auch da nochmal ein bisschen näher ranzubringen, was Cybersecurity eigentlich bedeutet, weil es ja auch erstmal so ein abstrakter Begriff und klingt nach viel Kryptographie und Mathe und so. Aber wenn man die richtige Motivation hat, dann fällt es einem vielleicht ein bisschen leichter, genau.
Aber du wirst lachen, also wir haben auch die Mathematiker, ne? Also wir haben auch eine Abteilung, die machen wirklich diesen Kryptokram, diesen Algokram. Und ich meine, ich bin Mathematiker, aber glaub mir, ich kann denen nicht folgen. Keine Chance. Also die haben wir auch. Aber das ist halt eine Abteilung. Aber wir haben halt auch die Verbraucherschützer. Wir haben auch die Standardisierer. Wir haben die Zertifizierer. Wir haben die Mobile Incident Response Teams. Also es ist und ein Social Media Team. Also insofern, ja, es ist wirklich alles dabei.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es dann irgendwie einen Kriminalfall, einen Cyberangriff, der dir so im Gedächtnis geblieben ist, weil der irgendwie besonders spannend oder dich überrascht hat oder so?
Ja, also für mich immer noch, und das war auch das erste Mal, wo wirklich so dieses, ne, in dem Moment ist es auch in meinem Hirn dann angekommen. Es war so 2016, der WannaCry. Das war für mich so der erste große Cybervorfall, der mir gezeigt hat, die Welt verändert sich gerade. Mhm. In dem Moment ist mir das bewusst geworden. Ich war damals bei der Bahn. Und bei der Bahn gab's dann die Lauffelder, ne, da wo die Zuganzeigen immer waren, da stand dann, ne, die waren dann halt, da stand irgendwas drauf, von wegen You've been hacked oder was auch immer, da stand definitiv nicht mehr drauf, Köln, Berlin, was auch immer, 23 Uhr irgendwas. Und das werde ich nie mehr vergessen. Das war sehr, sehr plastisch für mich, sehr fühlbar, was da jetzt gerade passiert und auch mit den Auswirkungen so breit. Hat mir auch sehr schnell gezeigt, woran es lag und worauf man achten muss, damit das nicht passiert. Aber das war für mich so ein einschneidendes Ergebnis. Und die Welt sagt eigentlich so, ne, mit Stuxnet hat es eigentlich begonnen, ne, damals Iran und so. Aber also für mich hat es 2016 hat es begonnen. In dem Moment ist mir klar geworden, da kommt was auf uns zu.
Ja, ich erinnere mich auch noch neulich, als auch irgendwie ganz viel Teams und so nicht funktionieren, da war das ja nur ein fehlerhaftes Update, aber da waren ja auch erstmal alle so, ist das jetzt ein Hacking-Angriff? So, genau. Plötzlich konnte keiner mehr arbeiten. Durch Homeoffice und so sind wir auch noch abhängiger von unseren ganzen Systemen und so geworden. Da fand ich das auch wieder so, war ich so, mal sehen, was da jetzt draus passiert. War dann ja wirklich nur ein fehlerhaftes Update, aber hätte ja auch anders laufen können.
Ja, oder die CrowdStrike-Geschichte vor kurzem, ne?
Ja.
Also Wahnsinn. Und da hatte ein Hersteller nach einer Stunde 18 Minuten schon wieder gesagt, wir waren das Problem, hier ist der Workaround. Und überleg mal, was das trotzdem in der kompletten Welt lahmgelegt hat.
Ja.
Das heißt, die Welt war nicht auf dieses Update vorbereitet und dieses Update war nicht reif genug, um in die Welt losgelassen zu werden. Also ist quasi auf beiden Seiten so weit schief gegangen, dass es so einen riesen Einfluss hatte. Und das war der bestmögliche Fall. Das muss man sich echt mal vergegenwärtigen. Also wir haben hier noch was zu tun, das muss man echt sagen.
Schützt ihr dann auch so Institutionen wie, sag ich mal, Energieversorgung, Gesundheitssysteme etc.?
Ja, also das alles fällt in diese Kritisbereiche, die heißen so. Mhm. Diese kritischen Infrastrukturen, da gehören genau diese Sektoren dazu. Da sind jetzt auch mit einer Neuregelung, das kommt aus Europa, nochmal sehr viel mehr zu tun. Also da haben wir demnächst jetzt irgendwie 30.000 Firmen, 29.000 Firmen in Deutschland und Institutionen, für die wir verantwortlich sind, um die wir uns auch kümmern. Jetzt ist es aber natürlich auch hier so, wir können nicht in jedes Krankenhaus einzeln fahren, wir können auch nicht in jeden Energieversorger einzeln rein, aber wir machen sehr, sehr, sehr viel, wo wir genau versuchen, diese kritischen Infrastrukturen zu schützen. Die sind auch schon ein bisschen länger auch entsprechend reguliert, vor allem die Energieversorger zum Beispiel. Also die sind insgesamt, stehen die schon ein Stückchen stabiler da als manche andere Sektoren. Krankenhäuser ist ein echtes Thema. Das ist ein echtes Thema. Die haben vielfach sehr gewachsene Strukturen, aber sind nicht die einzigen. Also wir haben insgesamt jetzt demnächst 7 oder 8 Kritis-Sektoren. Ja, Ärmel hochkrempeln und loslegen, ne? Kopf in Sand stehen geht nicht.
Ja, genau. Wenn jetzt jemand jetzt sagt, bei uns im Podcast, der zugehört hat, er möchte wirklich gerne in diesen Bereich reingehen. Was wäre so der erste Step? Was sollte man am besten studieren oder eine Ausbildung machen? Oder was wäre so First Step, würdest du sagen?
Also ich freue mich natürlich, wenn Menschen MINT-Fächer studieren. Ja, also ich werbe auch nochmal für die Schönheit, die Eleganz der Mathematik. Aber ich sehe ein, dass es vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Aber also die Fächer helfen natürlich bei dem, Dinge sozusagen auch entsprechend auch in der Informatik oder in dem ähnlichen Feld auch gut klarzukommen. Klar, studiert Informatik, finde ich super. Kümmert euch um moderne Themen wie KI, finde ich super. Hat viel mit Mathe zu tun übrigens. Also diese ganzen Sachen kann ich natürlich nur empfehlen. Aber wichtig wäre vor allen Dingen, studieren ist das eine. Danach zu sagen, ich habe Bock mein Leben lang einfach auf was zu lernen. Und das klingt so abgegriffen, dieses lebenslange Lernen. Aber bei mir ist es wirklich so. Also wenn ich weiß, ich muss mir jetzt ein neues Thema erarbeiten, dann siehst du mich glücklich. Also jetzt, ich habe im Laufe des letzten Jahres, habe ich unendlich viel lernen müssen. Die Lernkurve war wirklich steil. Weil man muss echt sagen, Cybersicherheit ist komplex, muss man ganz klar so sehen. Und ich wusste da sehr vieles von nicht. Ich komme ja von der anderen Seite, ich komme ja von IT-Bauen-Seite. Ja. Nicht so explizit absichern. Und ich bin jetzt echt tief eingestiegen in wirklich, wie verlaufen solche Angriffe, was gibt's da alles. Das sind für mich die schönsten Zeiten schlechthin. Und ich glaube, wenn man dieses Lernbereitschaft da mitbringt, dann ist es eigentlich fast egal, mit was man eingestiegen ist.
Sehr gut. Ich würde sagen, das gehen wir so als letztes Wort, es sei denn, du hast noch irgendwas zu ergänzen.
Ich kann nur sagen, macht mit. Also wir haben eine Riesenaufgabe und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mitmacht. Ich freue mich natürlich vor allen Dingen über Mädels, über Frauen, über Interessierte, die Lust haben, an dem Thema auch mitzuarbeiten, jung, alt, völlig wurscht, helft mit. Wir haben hier genug zu tun und uns wird definitiv die nächsten 10 Jahre oder sogar mehr nicht langweilig.
Sehr gut. Vielen Dank, Claudia. Ich habe auch wieder selbst total viel mitnehmen können. Und vielen Dank für deine ganzen Insights und fürs Erklären, was du eigentlich alles machst. Vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Das war ja schon mal ein spannender Einblick. Aber da es ja bei uns darum geht, euch möglichst viele verschiedene Wege in die IT zu zeigen, hat Xisa jetzt noch den Beruf der Woche für euch.
Code Your Career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du interessierst dich für Cyberkriminalität und Sicherheitsfragen? Du hast ein gutes analytisches Denkvermögen und detektivische Fähigkeiten? Du möchtest dazu beitragen, digitale Verbrechen aufzuklären? Dann ist der Job der IT-Forensikerin genau richtig für dich. IT-Forensikerinnen sind die Detektivinnen der digitalen Welt. Du analysierst digitale Beweise, spürst Cyberkriminelle auf und hilfst dabei, digitale Verbrechen zu lösen. Dieser Beruf erfordert ein hohes Maß an Genauigkeit und technischem Wissen. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du sammelst und analysierst digitale Beweise, erstellst Berichte für Strafverfolgungsbehörden und präsentierst deine Ergebnisse vor Gericht. Zukünftige Entwicklungen umfassen fortschrittlichere Analyse-Tools, die Nutzung von KI zur schnellen Identifikation von Bedrohungen und die Entwicklung von Methoden zur Verhinderung von Cyberangriffen. Falls du Fragen hast oder gerne mehr erfahren möchtest, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Ich hätte noch stundenlang mit Claudia über ihren Job und Cybersecurity sprechen können. Wie ging es euch? Lasst uns gerne Feedback und eine Bewertung da. Nächste Woche geht's spannend weiter, nämlich zu Tech und Politik. Folgt uns bei Instagram, da verpasst ihr keine Folge mehr und bekommt noch mehr Tipps für den Einstieg in die Tech-Welt. Ich freue mich auf die nächste Reise. Bis nächste Woche.